Ja, ich sagte Ihnen, es geht weiter mit der Medienwoche am Rande der internationalen Funkausstellung. Und ich habe gerade eben meine Töne nochmal durchgehört, ob man das überhaupt senden kann, was ich geleakt bekommen habe. Denn es war ein großer Gast angekündigt, Julian Assange. Er sollte dort eine Keynote halten bei der Funkausstellung. Und dann bekam er mit, ja, das geht wohl nicht so richtig mit der Fußfessel. Und nichtsdestotrotz hat man ihn dann mit einem Satelliten-Ü-Wagen aufgenommen und dann live in das ICC gespielt. Es waren aber Bild- und Tonaufzeichnungen verboten, sodass das natürlich für einen Radiomann ziemlich schwierig ist, dann darüber zu berichten, das so nur nachzuerzählen. Aber dann gibt es dann eben auch findige Leute, die dann heimlich mitschneiden. Und ich, vielleicht hören Sie ja, was er sagt. Ich will es nur mal als Tondokument einspielen.
WikiLeaks is not a technology, although we use technology in many, many different ways. We are an organization.
Also er hat gesagt, WikiLeaks ist nicht eine Technologieplattform, sondern wir benutzen nur Technologie. Im Prinzip sind wir eine Organisation und später sagte er auch, WikiLeaks sei eine Bewegung. Und nun muss man das Ganze im Kontext verstehen, dass WikiLeaks gezwungen war, so jedenfalls die Darstellung von Julian Assange, dem Mitbegründer von WikiLeaks, gezwungen war, mehrere hunderttausend Dokumente zu veröffentlichen, wo alle Klarnamen zu lesen waren, weil das lassen wir uns am besten mal von Markus Beckedahl erzählen, weil ein Journalist des Guardian dort ein Geheimnis verraten hat und in Kombination mit vielen Umständen, jedenfalls war es so, dass das, was WikiLeaks verhindern wollte, nämlich dass hier Menschen in Gefahr sind, dann möglicherweise dann doch jetzt eintritt. Aber hören wir Markus Beckedahl, er ist von netzpolitik.org.
Na, es ist eine ziemlich komplexe Situation, die da ist. Ich glaube, die Veröffentlichung dieser US-Depeschen in der vergangenen Woche war eine Verkettung unglücklicher Umstände mit menschlichen Fehlern auf vielen Seiten. Einerseits hat anscheinend Julian Assange diese Datei auf dem Server vergessen, die dort nach Ansicht oder nach Aussage des Guardian nur für kurze Zeit liegen sollte. Der Guardian hat den eklatanten Fehler gemacht, ein Passwort in richtiger Form in einem Buch abzudrucken. Und jemand wusste, dass diese Datei auf dem Server liegt und wusste, dass das Passwort dazu gehört und hat dieses an Medien weitergetragen.
An den Freitag.
An den Freitag in diesem Fall, ja. Und insofern finde ich es ein bisschen bedauerlich, dass Julian Assange zumindest nicht eine gewisse Teilschuld eingeräumt hat. Es mag aber auch daran liegen, dass er vielleicht befürchtet, von der US-Regierung deswegen dann gerichtsfest gemacht zu werden, wenn er da tatsächlich eine Teilschuld auf sich nimmt.
Julian Assange hatte zuerst eine Keynote gehalten, dort hat er erstmal so etwas über die digitale Zukunft sehr allgemein formuliert und dann wurde er interviewt von Melinda Crane, sie ist freie Journalistin, unter anderem auch bei der Deutschen Welle des Öfteren zu sehen, ist des Englischen sehr kundig, konnte also in den Zwischentönen ganz gut hören und ich fragte sie im Anschluss nach dem Interview nach ihren Eindrücken.
Er ist natürlich sehr stark ideologisch geprägt, er hat eine Mission. Und die Angriffe der letzten Zeit haben ihn eigentlich darin nur gestärkt. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu den anderen Interviews, die ich gesehen habe, auch aus seiner Hochzeit, sagen wir Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, war er hier. Manchmal wirkte er wirklich unter Druck. Und ich denke, das geht ihm vielleicht doch nahe jetzt mit der Zugänglichkeit dieses ganzen Konvoluts. Mein Eindruck war auf jeden Fall von einer etwas größeren, fast Verletzbarkeit. Wobei, es wird immer wieder gesagt, dass er sich als Angriffsziel auch sieht. Das war hier auf jeden Fall deutlich zu spüren.
Sie sind ja Native Speaker, also Muttersprachlerin. Haben Sie irgendwas unter den Zeilen mitbekommen von Reue, Demut und Wiedergutmachung?
Ich kann nicht behaupten, dass ich das gesehen hätte. Aber in meinen verschiedenen Fragen, was er jetzt anders machen würde, die nehmen im Moment offiziell über die Webseite keine Einreichungen mehr. Ob das jetzt als Resultat von diesem Ereignis gekommen sei, ob diese da was ändern, da habe ich nichts vernehmen können an Absicht, starke Veränderungen vorzunehmen.
Die vielleicht wichtigste Erkenntnis aus dem Interview ist welche?
Für mich doch nochmal die Bestätigung, inwieweit das auf jeden Fall eine ideologisch getriebene Kampagne ist. Sehr interessant fand ich den Satz oder in Antwort auf eine Nachfrage von mir, dass jede diplomatische Handlung potenziell ein ungerechter Akt sei. Also diese Idee, dass es ein absolutes Licht auf alles geben muss und die Weigerung Geheimnis anzuerkennen als ein notwendiges Mittel unter gewissen Umständen, das würde für mich hier sehr, sehr klar bestätigt. Und diese Ansicht finde ich persönlich beunruhigend.
Julian Assange hatte angekündigt, dass es im europäischen und US-amerikanischen Raum demnächst wieder Enthüllungen geben wird, weil er tatsächlich der Auffassung ist, es geht nur mit totaler Transparenz, das sei das einzige Mittel, um Demokratie zu gewährleisten. Und das ist sowas, glaube ich, was man als Freibeuter des Internets bezeichnen kann. Er bestimmt die Regeln. Und ich fragte den Netzphilosophen von der Freien Universität, Sandro Geiken, ob er denn eine gewisse Sympathie dafür empfinden kann, dass WikiLeaks sich selbst als Bewegung versteht und gar nicht so sehr als, ich sag mal, technische Plattform, um ja, kontrollierten Verrat zu gewährleisten.
Na, das ist jetzt natürlich erstmal nur Gequatsche, ja. Es ist jetzt nicht klar, wie er sowas belegen will. Natürlich will er jetzt gerne auf dieser Position beharren. Und natürlich hat er auch so ein bisschen Größenwahn bekommen, dass er da jetzt eine soziale Bewegung losgetreten hat. Ich bin da sehr skeptisch. Also erstmal das, was alles geleakt wurde, dass der Großteil war einfach uninteressant. Wenn man politisch gebildet war, wusste man das alles oder konnte sich das denken. Es waren natürlich einige verdienstvolle Geschichten dabei, keine Frage. Aber in der Summe muss man sagen, war es eigentlich jetzt keine Bewegung. Ja. Also es war natürlich jetzt eine neue Plattform für Leaking, das es auch vorher schon gegeben hat. Aber ob da jetzt eine große Freiheitsbewegung dahinter steht, die eigentlich nur jetzt über dieses Leaking und über diese Transparenz irgendwas bewirken will, da hätte ich doch meine Zweifel. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ja völlig unklar ist ideologisch, was eigentlich dieser Sinn dieser totalen Transparenz sein soll. Ja. Das ist ja, bei WikiLeaks ist es ja wirklich Transparenz ohne Sinn und Verstand. Also Freiheit der Information um ihrer selbst willen hat aus meiner Sicht ideologisch auf jeden Fall schon totalitäre Züge. Und man weiß gar nicht genau, das weiß ich auch ganz klar aus persönlicher Erfahrung und vielen Diskussionen, die ich da hatte mit diesen Aktivisten, die wissen gar nicht, warum sie das tun. Ja, die sagen, es hat irgendwie was mit Demokratie und Freiheit zu tun, aber das ist auch ein Geheimschutz zum Beispiel, wenn ich Informanten schütze oder sowas, dass es auch im Interesse von Demokratie und Freiheit sein kann, weil es halt eben eine große Gemengelage verschiedener Werte und verschiedener Interessen ist. Das sehen die nicht. Ja, und das ist natürlich sehr gefährlich, wenn man so sehr einseitig vorgeht. Das ist aber natürlich dann auch der Punkt, wo ich sagen würde, dass es sich nicht um eine Bewegung handelt und nicht um eine Bewegung handeln kann, weil die einfach viel zu einseitig, ideologisch viel zu defizitär ist.
Da gibt es dann eine etwas andere Meinung von Christian Stöcker. Er ist bei Spiegel Online Leiter des Ressorts Netzwelt. Er sieht da schon Potenzial drin.
Ich glaube, dass dieses Prinzip, Daten aus geheimen oder geheim gehaltenen Quellen werden im Internet in irgendeiner Form publiziert, geht nicht mehr weg. Das sieht man ja auch im Moment. Es gibt ja nicht nur WikiLeaks, es werden im Moment alle 3 Tage werden irgendwelche Daten ins Netz gestellt. Oft kann man sehr geteilter Meinung darüber sein, ob das sinnvoll und gut ist, die ins Netz zu stellen. Also ich erinnere mich jetzt, vor ein paar Monaten gab es einen Fall, wo die gesammelten Adressen und Login-Daten der Nutzer einer Porno-Webseite auf die Art und Weise veröffentlicht und damit die Nutzer geoutet wurden. Das kann man lustig finden, aber die Frage ist sozusagen immer, wann werden da Grenzen überschritten, die wir eigentlich in rechtsstaatlicher Weise nicht haben wollen. Das ändert aber nichts daran, dass das Prinzip nicht mehr weggeht. Also die Tatsache, dass es immer wieder möglich sein wird, an Daten zu kommen, die andere Leute geheim halten wollen, und dass es eine fantastische Möglichkeit mit dem Internet gibt, solche Daten zu publizieren, das ist was, auf das müssen wir uns einstellen.
Hans-Ulrich Jörges von der Chefredaktion des Sterns, hier auch gelegentlich bei Radio 1 zu hören als Frühkommentator, ist ja ein klassischer Journalist, der mit großem Interesse das fasziniert, auch beobachtet, was da passiert. Ihn konfrontierte ich mit der These, ob das nicht sozusagen die 6. Gewalt ist im Staat, was jetzt sich andeutet, möglicherweise nach der 4. Journalismus, nach der 5., wenn man so will, des großen Felds der PA. Jetzt schiebt sich sozusagen auf dem großen Meer des Internets, der Freibeuter des Internets hervor und bestimmt wesentlich auch politisch-gesellschaftliche Prozesse mit.
Die These von der 6. Gewalt finde ich wunderbar. Das müssen Sie bitte über Radio 1 weiter verbreiten, damit Sie das rumspricht. Jedenfalls lohnt es sich, damit auseinanderzusetzen. Spontan geantwortet, denn Sie haben mich eben damit konfrontiert, würde ich sagen, da ist was dran. Und ich sehe das eher mit Hoffnung als mit Sorge, weil ich den Eindruck habe, dass man damit wie mit jedem Instrument auch der Kommunikation immer Unsinn gemacht wird oder Gefährliches gemacht werden kann, sind doch die überwiegenden Folgen eher positiv. Was mit den Netzwerken an Befreiung bewirkt wird, politischer Befreiung, nicht nur in den nordafrikanischen Staaten, sondern auf Sicht auch in China und anderen Staaten, das ist so beeindruckend, dass man einfach sagen muss, als Mensch, der in einem traditionellen Medium arbeitet, im gedruckten Medium, in der sogenannten Holzklasse, denn wir werden auf Holz gedruckt, da muss man neidlos sagen, da sind unsere Möglichkeiten beschränkt. Da wird der Vertrieb untersagt, da wird was beschlagnahmt, aber das lässt sich nicht untersagen, das lässt sich nicht beschlagnahmen. Ich sehe das mit großer Hoffnung. Ich sehe das auch überhaupt nicht als Konkurrenz der traditionellen Medien, sondern das Internet ist ein politisch betrachtet ein tendenziell subversives Medium. Und mit subversiv meine ich es eher positiv als negativ.
Soweit zur Keynote und zu dem Interview mit Julian Assange in dieser Woche bei der Internationalen Funkausstellung der Medienwoche Berlin-Brandenburg. Weiter geht's gleich inhaltlich zum Thema China bloggen, denn das M100 Sang Suu Kolloquium hat den chinesischen Blogger Michael Ang Ti ausgezeichnet wegen seiner subversiven Tätigkeit als chinesischer Journalist alle Mittel des Netzes zu nutzen.